Ja, vielen Dank nochmal, Alof, für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf, wieder da sein darf. Ich freue mich immer wieder hier zu sein. Ja, ich darf bei uns in der Elim Hannover bei den Teens, bei der jungen Generation mitarbeiten. Ich habe das Privileg, die Kids von 10 bis 19 oder 20 Jahren begleiten. Also 10 ganze Jahre, das ist ein Riesenprivileg und eine große Verantwortung. Da darf ich mit Johannes Beilicke unterwegs sein. Er darf ja auch ja manchmal hier am Start sein. Deswegen vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Eine kurze Frage am Start. Wer von euch hat schon mal gedacht, den Weg besser zu kennen als das Navi? Wer ist hier? Wer outet sich? Okay. Einige Leute. Ich gebe es zu, ich auch. Und oft habe ich das bereut. Ich erzähle euch meine Geschichte aus meinem Leben, und zwar meine Frau und ich, unser erster richtiger Urlaub war in Kroatien. Ja, und wir sind mit dem Auto dahin gefahren, hatten eine wundervolle Zeit. Und die Fahrt zurück war die herausforderndste Fahrt, die ich in meinem Leben je hatte. Okay, also alleine schon die Fahrt von Kroatien nach Deutschland war sehr herausfordernd, aber es würde hier die Predigt sprengen, deswegen erzähle ich das vielleicht irgendwann mal anders. Aber als ich dann nach Deutschland kam, hat dann mein Navi gesagt, Martin, fahr durch München. Aber ich wusste es natürlich besser. In München ist immer Stau, oder? Dauert immer viel länger. Ich dachte, ich umfahre München, damit ich nicht im Stau bin und damit ich schneller zu Hause ankomme. Und ich biege ab, im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass ich falsch abgebogen bin, aber ich biege ab und dann sagt das Navi, 2-3 Stunden länger fahren. Er denkt jetzt, oh, ich dachte immer noch, ich weiß es besser. Ich dachte, das wird sich auszahlen, weil im Stau kann man länger stehen. Naja, und wir fahren und ich habe mich richtig gefreut, ohne Spaß. Die ganze Autobahn war leer. Ich habe mich so gefühlt, ich habe das System gedribbelt. Alle fahren durch München, aber ich habe es verstanden. Hat auch schon mal jemand so ein Gefühl gehabt beim Autofahren, wenn man nicht nach Navi gefahren ist? So, ja. Ich bin nicht der Einzige. Großartig. Naja, und danach bin ich irgendwie wieder zurückgefahren in die Straße hinter München. Und wir kommen dann dahin auf einmal, dreimal darfst du raten, was uns antrifft. Stau. Und das war ja nicht irgend so ein Stau. Das war so ein Stau, wo du sagen könntest, ich wechsle jetzt meine Postanschrift dort. Okay, also wir standen dort. Es war so schlimm, dass sogar mein Vater irgendwie erfahren hat, dass wir im Stau stehen. Und er hat mich angerufen. Und dann hatte ich mein Navigationssystem an. Mein Vater hatte sein Navi an. Und die Situation war so verzweifelt, er hat seine Landkarte rausgeholt. Ey, für die Jüngsten unter uns. Wie bitte? Wenn man noch einen hat. Ja, für die Jüngsten unter uns, Landkarte ist Navigationssystem auf Papier. Okay, das ist so Retro-Style. Okay, also das war auf jeden Fall eine herausfordernde Situation. Mein Vater war so dieser Typ, wenn ihr kennt ihr diese Sportler, wo man Rallye fährt und daneben sitzt da jemand und sagt so right, left und so. So war mein Vater. Mein Vater hat gesagt, Martin, nächste Ausfahrt, da irgendwo hinfahren. Auf jeden Fall war das heftig. Eine Fahrt von Kroatien zu uns nach Hause würde ungefähr so 12, 13 Stunden dauern. Wir sind insgesamt 24 Stunden gefahren. Oh ja, ich war K.O. Nein, es wäre auf jeden Fall kürzer gewesen, würde ich denken, ich fahre nach dem Navi und nicht, ich weiß es besser. Manchmal ist es doch auch so in unserem Leben, oder? Wir denken, wir wissen es besser. Wir meinen, unser Weg sei cleverer, sei vielleicht schneller, irgendwie bequemer, weniger stressvoller, und am Ende verlaufen wir uns manchmal. Hey, und ich glaube, so erging es auch dem Volk Israel aus dem Alten Testament. Ja, die Bibel besteht ja aus zwei Testamenten, einmal das Neue Testament, das sind alle Geschichten von Jesus und die ersten Kirchengemeinden, und das Alte Testament, also alles, was vor Jesus passiert ist, mit dem Volk Israel. Okay? Und ich glaube, so erging es auch mit dem Volk Israel. Gott hat dem Volk ein Ziel gegeben, das verheißene Volk. Okay? Ein Volk, wo Honig fließt und alles super duper ist. Okay? Und Gott sagt dem Volk, ich gebe euch super viel Segen, oder in anderen Worten, ich gebe euch so viel Gutes für euer Leben, für euer Volk. Und er gibt ihnen so viel Gutes und wünscht ihnen ein verheißenes Volk. Und die Route war klar, die Führung war sehr deutlich. Und Er hat es den Erzvätern versprochen, also die Stammväter des Volkes Israels. Okay, ich möchte mit dir aber in eine Textstelle hineingehen oder in einen Punkt hineingehen, wo das Volk Israel gerade in der Versklavung war in Israel, in Ägypten. In Ägypten, die waren dort versklavt. Und Gott sagt zu Mose: Mose, ich habe euch ein Versprechen gegeben, ins verheißene Volk zu gehen, da wo Honig fließt und alles super ist. Und ich befreie euch aus der Sklaverei und führe euch dahin. Grundsätzlich wäre dieser Weg ja, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, so eine Woche, zwei Wochen unterwegs. Ich persönlich glaube, Gott hat auch einen Plan gehabt unterwegs. Er hat ihnen ja die 10 Gebote gegeben und war mit ihnen unterwegs und hat sie vorbereitet für das verheißene Volk. Deswegen glaube ich, hätte das 1,5 bis 2 Jahre gedauert. Aber es war ja nicht 1,5 bis 2 Jahre, sondern 40 Jahre. Ja, so ähnlich wie bei mir nach Hause von Kroatien, gefühlt. 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Umwege, 40 Jahre Lektionen. Und ich glaube nicht, weil Gott kompliziert war, sondern weil Israel immer wieder abbog. Nicht nach Navi, sondern ich weiß es besser. Und 40 Jahre später sind sie an einem Ort namens Kadesh. Und die nächste Etappe wäre durch das Gebiet Edom. Doch hier geschieht etwas Entscheidendes und genau hier steckt die Botschaft, die wir heute anschauen wollen. Die Textstelle findest du im 4. Mose 20, Verse 14 bis 21. Ich werde es vorlesen und bitte wundere dich nicht, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen meine Betonung mal lauter, mal leiser mache oder so. Ich mache das bewusst, um dir etwas deutlich zu machen, okay, für später. Nicht, dass du denkst, warum liest er so komisch? Okay, so. Von Kadesh aus sandte Moses Bote zum König von Edom mit folgender Botschaft: Dein Brudervolk Israel lässt sie ausrichten. Du weißt, wie viel Leid wir schon erfahren haben. Unsere Vorfahren zogen nach Ägypten und haben dort eine lange Zeit gelebt. Aber die Ägypter zwangen uns zum Sklavendienst. Da schrien wir zum Herrn um Hilfe. Er hörte uns und schickte einen Engel oder Boten, der uns aus Ägypten führte. Jetzt sind wir in der Stadt Kadesh an der Grenze deines Gebiets. Bitte gestatte uns, durch dein Land zu ziehen. Wir werden weder eure Äcker und Weinberge nicht betreten und kein Wasser aus eurem Brunnen trinken. Wir bleiben auf der Königsstraße und weichen keinen Schritt von ihr ab, bis wir dein Land durchquert haben. Aber die Edomiter antworteten: Ihr dürft unser Land nicht durchqueren, sonst kommen wir euch mit dem Schwert in die Hand entgegen. Also eine sehr nette Begegnung. Die Israeliten versicherten noch einmal: Wir werden auf befestigten Straßen bleiben. Sollten wir oder unser Vieh etwas Wasser brauchen, werden wir auf jeden Fall dafür bezahlen. Wir möchten nur zu Fuß euer Land ziehen, sonst nichts. Doch die Edomiter blieben dabei: Ihr dürft nicht durchziehen. Sie zogen den Israeliten mit einem großen und starken Heer entgegen. Weil die Edomiter ihren Durchzug verweigerten, schlugen die Israeliten einen anderen Weg ein. Diese Textstelle beinhaltet 3 Botschaften, die ich uns heute weitergeben möchte. Erstens, stelle dich deiner Geschichte. Zweitens, geh auf Gottes Wegen. Und drittens, Gott ist auch bei Umwegen bei dir. Aber um diese Textstelle jetzt zu verstehen, weil ganz ehrlich, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich sie immer überlesen, weil ich dachte mir, das ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Aber um diese Textstelle zu verstehen, brauchen wir den Kontext. Und dieser Kontext geht ganze 500 Jahre zurück. Und zwar mit Jakob und Esau. Okay, das sind 2 Zwillingsbrüder, deren Eltern sind Isaak und Rebekka. Und Isaak gehört zu diesen Stammvätern, die dieses Versprechen von Gott bekommen haben, in dieses verheißene Volk zu gehen, wo alles super duper ist und viel Honig fließt. Okay? So, Jakob ist der Stammvater der Israeliten. Esau ist der Stammvater der Edomiter. Okay, das ist ganz, ganz wichtig jetzt für diese Story. So, 2 Zwillingsbrüder. Und Gott spricht zu Rebekka, der Mutter von den 2 Zwillingsbrüdern: Aus diesen 2 Brüdern werden 2 Völker entstehen und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. So, der erste, der geboren ist, ist Esau. Er war sehr rötlich und sehr stark behaart, spricht die Bibel. Und Jakob, ja, der hatte die Ferse von Esau festgehalten, als er dann ja, in die Erde, auf die Erde kam. Ja? Also auf die Erde kam, hört sich jetzt so, als wäre es wie Jesus, also als er auf die Welt gekommen ist. So. Die beiden entwickelten sich unterschiedlich. Esau, er war ein Mann, okay? Er war ein Jäger. Der ist in die Wildnis gelaufen und hat Tiere geschlachtet und getötet. Er hatte Brusthaare. Jakob war eher so, eher bei den Zelten. Er war eher bei der Mutter. Ja, er war so wie ein Muttersöhnchen. Aber die Bibel spricht davon, er war super, super schlau. Und eines Tages kam Esau von der anstrengenden Jagd nach Hause und hat richtig Hunger gehabt. Und Jakob hat eine leckere Linsensuppe gekocht. Und Esau kommt und sagt, hey, gib mir was von deiner Linsensuppe. Jakob sagt, gerne, aber nur, wenn du mir das Erstgeburtsrecht gibst. Ich sag dir gleich, was das bedeutet. Ich spoiler schon mal, das war eines der dümmsten Entscheidungen, die Esau je getroffen hat. Er hat gesagt, okay, ich esse diese Linsensuppe und gebe dir mein Erstgeburtsrecht. Also der Erstgeburtsrecht war ein rechtlicher und familiärer Anspruch des ältesten Sohnes. Der Sohn bekam den doppelten Anteil des Erbes von seinem Vater und die Leitung der Familie nach dem Tod des Vaters. Also wenn der Vater gestorben ist, war dann der älteste Sohn der Chef des Hauses. Das alles hat er Jakob gegeben für eine Linsensuppe. Das war aber nicht alles. Und zwar ein paar Jahre später, oder eine Zeit lang später, als Isaak alt und blind war, wollte er nun Esau den väterlichen Segen geben. Das ist etwas anderes, das sage ich auch gleich, was es ist. Es war sehr, sehr bedeutsam und wenn man diesen Segen gegeben hat, konnte man das einfach nicht mehr wieder zurückziehen. So, die Mutter hat es gehört, hat es dann Jakob gesagt und die haben einen Plan geschmiedet. Esau ist unterwegs, um Tier zu jagen, um was zu essen zu kochen und Jakob ist dann halt schon früher bei seinem Vater und weil der Vater blind ist, konnte er nicht unterscheiden, ob es Jakob oder Esau ist, weil Jakob hat dann so ein bisschen Schafsfell auf seinen Körper gemacht, damit man das nicht so ganz erkennt. Und Isaak gibt dann Jakob diesen Segen. Esau kam zu spät. Dieser Segen war kein juristischer Segen, sondern ein geistlicher Akt und zwar mit bindender Wirkung. Du konntest es nicht entziehen. Er übertrug Wohlstand und Fruchtbarkeit, Herrschaft und Einfluss über andere, göttlichen Beistand und Schutz. Dieser Segen war das, was die Erzväter, die Stammväter des israelischen Volkes bekommen haben. Aus dir soll das Volk herauskommen, wo sie in dem gelobten Land unterwegs sind, wo alles super duper ist, wo Honig fließt und wo du viel Segen bekommst für deine Familie und für deine, ja, für dein Volk. Es war unwiderruflich. Esau war natürlich sehr wütend darüber, wollte Jakob töten. Daraufhin floh Jakob zu seinem Onkel. Viele Jahre später haben sie sich wieder begegnet, haben sich unter Tränen umarmt. Aber ihre Wege blieben getrennt. Jakob zieht nach Kanaan, Esau nach Seir, das Land der Edomiter. Zwei Brüder, zwei Völker und der Riss bleibt bestehen. Jetzt 500 Jahre später, kein Kontakt, kommt das Volk Israel zu den Edomiter. Mose kommt an und sagt, hey, Edomiter, wir sind's wieder nach 500 Jahren. Hey, du weißt ja, wir waren ja in der Sklaverei und unser Gott, der Gott uns versprochen hat, dieses schöne, gelobte Land zu geben, der hat uns befreit und wir wollen dahin. Wir wollen einfach durchgehen und was du wissen sollst, hey, wir wollen jetzt eigentlich nichts mit euch zu tun haben, wir wollen nicht mit euch reden oder so, wir wollen einfach nur durchgehen. Interessant ist, dass Mose hier nicht diese 40 Jahre Wüstenwanderung erwähnt. Die Fehler und Enttäuschungen, die das Volk erlebt hat, die Umwege, die sie gegangen sind und die Herausforderungen, die sie meistern mussten. Und wie reagiert Edom? Edom reagiert aggressiv. Ja, sagen, hey, wenn du zu uns kommst, wir ziehen das Schwert, wir sind wütend auf euch. Warum ist das so? Warum? Hey, lass uns doch mal einen Gedankengang wagen. Seid ihr bei mir? Seid ihr noch da? Lass uns mal einen Gedankengang wagen. Was ist, wenn der eine oder andere Edomiter sich diese Frage gestellt hat, ausgenommen dass Gott schon so eine Prophetie gesetzt hat, dass der ältere Sohn den jüngeren Sohn dienen wird. Was ist, wenn Esau diese Linsensuppe nicht gegessen hätte? Hey, was ist, wenn Esau früher von der Jagd nach Hause gekommen wäre? Dann wären wir nicht die, die in Seir jetzt wehen, dass es war so ein Ort, wo es Gebirge war und alles rötlich ist, was immer wieder erinnert wurde, Esau ist rot, Linsensuppe war rot. Wir wären diejenigen, die in diesem gelobten Land. Wir wären diejenigen, die diesen Segen bekommen, diesen Zuspruch bekommen hätten. Wir wären das. Und jetzt kommt Mose so. Hey, es kann durchaus sein, dass nach so vielen Jahren viel Wut und Frust aufkam. Kann ich nachvollziehen. Hey, aber wusstest du, es war nicht Mose Idee, durch Edom zu gehen. Es war Gottes Idee. Das lesen wir zum Beispiel auch im 5. Mose, Kapitel 2, Verse 2 bis 7. Ich lese es kurz vor, okay? Schließlich sagte der Herr zu mir, das sagt Mose, ihr seid nun lange genug um dieses Bergland gezogen. Wendet euch jetzt nach Norden. Gebt dem Volk folgende Weisung. Ihr zieht nun durch das Gebiet eures Brudervolkes Edom, also ganz klar, geh durch Edom, das im Bergland Seir wohnt, wo alles rötlich ist, wo man an die Linsensuppe denkt. Sie werden Angst vor euch haben, aber hütet euch davor, mit ihnen Krieg anzufangen. Ich werde euch keinen Fußbreit von ihrem Land geben, denn das Bergland Seir habe ich Esau und sein Nachkommen als bleibenden Besitz gegeben. Wenn ihr unterwegs Essen und Trinkwasser braucht, dann sollt ihr es ihnen bezahlen. Das könnt ihr, denn der Herr, euer Gott, hat euch gesegnet bei allem, was ihr getan habt. Er hat für euch gesorgt, als ihr durch diese große Wüste gezogen seid. Die ganzen 40 Jahre hat er euch begleitet und es hat euch an nichts gefehlt. Die Frage ist jetzt, die wir uns stellen dürfen, ist, warum wollte Gott, dass sie durch Edom gehen? Und diese Textstelle sagt das jetzt nicht schwarz auf weiß, sondern ich lese es für mich heraus, du darfst es gerne prüfen. Okay? Ich persönlich gehe davon aus, dass es Gott wollte, da dort ihre Vergangenheit gewartet hat. Es war eine Konfrontation mit ihrer Geschichte. Gott führt sie hindurch, wo Heilung geschehen soll. Edom war hier offensichtlich frustriert. Ich meine, das waren zukünftige Nachbarvölker. Wie gut wäre es, wenn sie miteinander gut klarkämen, oder? Eine Verbindung miteinander hätten. Bevor du ins gelobte Land gehst, Mose, versöhne dich mit deinem Brudervolk. Denn so ist, glaube ich, Gott. Er führt dich nicht um deine Geschichte, sondern mitten durch sie hindurch. Ich glaube, Gottes Herz ist, dass wir frei sein, in Freiheit leben. Dazu ist es manchmal wichtig, durch die Geschichte hindurch zu gehen und nicht um sie herum. Mose ist nach Edom gegangen, aber ich glaube mit der falschen Herzenshaltung. Ich glaube, hätte er die Herzenshaltung, Herr Edom, lass uns versöhnen, könnte das anders gewesen sein, aber dazu kommen wir nochmal gleich. Er kam da meiner Meinung nach überheblich und da war halt dieser riesengroße rote Elefant im Raum, der nicht angesprochen wurde, was in der Vergangenheit passiert ist. Es gäbe dort die Möglichkeit der Versöhnung. Deswegen möchte ich uns heute sagen, stell dich deiner Geschichte. Stell dich deiner Geschichte. Ich möchte, dass du heute die Frage ehrlich stellst für dich. Welche Geschichte hast du? Hat dich jemand betrogen oder wurdest du betrogen? Wer hat dich verletzt? Wen hast du verletzt? Wer hat dein Vertrauen missbraucht? Oder wem hast du dein Vertrauen missbraucht? Bei wem ist es so, dass du erfahren hast, dass eine andere Person schlecht über dich geredet hat? Vielleicht fragst du dich jetzt, Martin, warum sollte ich mich meiner Geschichte stellen? Meiner Vergangenheit? Die Dinge, die mich herausgefordert haben, meine Verletzungen, meine Fehler? Weil Gott will, dass du frei wirst. Du bist dazu berufen, in Freiheit zu leben. Du bist viel zu wertvoll, viel zu wichtig, nicht in Freiheit zu leben. Und wenn du in Freiheit leben möchtest, ist dein Leidensdruck so hoch, dann möchte ich heute ermutigen, sprich das an. Wenn du jemand etwas angetan hast, dann kann es sein, dass du dich schämen wirst oder schämst und du aus Scham das nicht ansprechen möchtest. Ich möchte dir sagen, überwinde diesen Scham und geh zu dieser Person. Es ist für dich gut, damit du in Freiheit lebst. Vielleicht hast du erfahren, dass jemand schlecht über dich geredet hat. Dann hast du auch diese Mitverantwortung, das anzusprechen. Es ist für dich gut. Ich verspreche dir, du wirst jedes Mal diese Person sehen und es wird was mit dir machen. Du hast es immer im Hinterkopf, oh, diese Person hat schlecht über mich geredet. Du machst dir selbst ein Gefängnis in deinem Herzen. Um das zu lösen, möchte ich dich ermutigen. Sprich es an. Stell dich dem. Weil ich glaube, Heilung geschieht nur dort, wo die Wahrheit ist. Wahre Heilung beginnt dort, wo die Wahrheit nicht länger verdrängt wird, sondern ins Licht gebracht wird. Es ist natürlich herausfordernd. Wir alle neigen dazu, unangenehme Dinge zu verdrängen. Ich finde das katastrophal schlimm. Okay? Das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, das anzusprechen. Weil ich bin so ein friedensbedürftiger Mensch. Es ist für mich sehr herausfordernd. Aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich das nicht anspreche, macht das was mit mir. Es zieht mich runter. Und jedes Mal, wenn ich das Gespräch hatte, konnte ich wieder ausatmen. Was verdrängt wird, verschwindet nicht, es bleibt. Zu verschweigen, es wegzudiskutieren, Gras drüber wachsen zu lassen, hilft nicht, es bleibt. Wir können noch so viel weglaufen, es wird uns immer einholen. Es ist ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis und je schlimmer und je mehr Dinge in meinem Herzen drin sind, Dinge, die mich herausfordern, kann es so weit passieren, dass sich auf einmal Eigenschaften, Charaktereigenschaften haben, die mir und anderen Menschen schaden. Vielleicht sagst du sogar, hey Martin, mein Alltag ist komplett voll. Das kann vielleicht sein, dass du wirklich einen komplett vollen Alltag hast, aber vielleicht kann es auch sein, dass du so viel in deinem Herzen trägst, dass du schon deinen Alltag nicht meistern kannst. Ich möchte dich heute ermutigen, du bist zur Freiheit berufen, sprich diese Dinge an. Der einzige Weg, Heilung zu bekommen, besteht darin, sich an den Dingen zu stellen, die einen krank machen. Es kann schmerzhaft sein und auch unangenehm, aber welchen Schmerz möchtest du haben? Möchtest du den unausgesprochenen Schmerz haben oder einen Schmerz, der zur Heilung führt? In Jakobus 5, 16, Vers 16 lesen wir, darum bekennt einander eure Sünde und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Um Heilung zu erfahren, hilft es, Dinge auszusprechen. Wisst ihr, ich selber komme aus einer russlandsdeutschen Kultur und in einer russlandsdeutschen Kultur ist es nicht so gerne angesehen, in einer großen Familie, nicht intern, in der internen haben wir immer alles angesprochen, aber in einer großen Familie hat man Dinge nicht angesprochen, man hat sie unter den Teppich gekehrt. Ja, wir haben so einen sehr hohen Höflichkeitsstandard. Und das hat mich geprägt. Es hat mich so weit geprägt in der Kirche, in der ich unterwegs bin, in der Elim Hannover, als ich da unterwegs bin und dann waren Dinge, die mich verletzt haben. Und ich habe Menschen verletzt, aber ich habe es nicht angesprochen. Die Personen, die mich verletzt haben, die wussten davon gar nichts. Es war so weit und ich habe es so weit aufgebauscht und bin dann extra genau zu den Leuten gegangen, die das auch mit angefeuert haben. So, ja, ja, du hast recht, du hast recht. Ja? Und es wurde immer größer, sodass ich gesagt habe, ich verlasse die Kirche. Das war eines der größten Fehler, die ich je gemacht habe. Ich bin große und viele Umwege gegangen. Jahre später bin ich dann zu Albert gegangen und habe um Vergebung gebetet und er hat mich gefragt, hey Martin, warum hast du es nicht angesprochen? Warum hast du die Situation nicht gesagt? Ich glaube, hätte ich es damals angesprochen, wäre ich nicht solche viele Umwege gegangen. Sprich es an. Deswegen ignoriere nicht deinen Schmerz, ignoriere nicht deine Gefühle. Wenn du hier bist und sagst, hey, bei uns ist die Ehe, da läuft es nicht richtig. Vielleicht sagst du, es gab mal etwas bei uns in der Ehe, aber da ist Gras drüber gewachsen. Da möchte ich heute ermutigen, nimm den Rasenmäher und mähe den Rasen. Hey, und wenn ihr sagt, hey, wir können es nicht alleine schaffen, hey, ihr habt hier eine großartige Church, ihr seid hier nicht alleine, ich habe gehört, hier Ministry, kommen Leute zu dir und öffnen ihr Herz, ihr habt großartige Leute, seid füreinander da. Da bin ich so von fest überzeugt. Hey, Mose hätte diesen Moment nutzen können. Mose hätte es ansprechen können, er tat es nicht. So blieb die Beziehung zwischen Israel und Edom ungeheilt. Ich glaube, Gott wollte Heilung. Mose entschied sich eher für Bequemlichkeit. Und das ist der Punkt, an dem viele von uns stehen, oder? Wir wollen Frieden, aber ohne das Gespräch. Wir wollen Freiheit, aber ohne Wahrheit. Wir wollen weitergehen, ohne hinzuschauen. Gott sagte, geh durch Edom. Es ist herausfordernd. Vielleicht sieht es auch schlecht aus, aber wenn Gott einen Weg hat, dann ist es immer der beste Weg. Hey, aber was tut Mose? Er schlug einen anderen Weg ein, haben wir gelesen. Hey, im 5. Mose, Kapitel 2, Vers 8, wird es nochmal deutlicher, als Mose geschrieben hat, dass Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat, durch Edom zu gehen. So wandten wir uns nordwärts, aber wir zogen direkt durch das Bergland Seir. Wir zogen nicht direkt durch das Bergland Seir, wo unser Brudervolk Edom wohnt, und folgten auch nicht der Straße. Stattdessen wählten wir den Weg durch die Wüste in Richtung Moab. Gott sagte, geh durch Edom. Mose entschied sich anders. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber Martin, die Edomiter haben ihn nicht durchgelassen. Sie haben ihn nicht durchgelassen, sie haben gleich das Schwert rausgeholt. Weißt du, ich glaube, würde Mose mit dieser richtigen Herzenshaltung hinkommen, glaube ich, dass es anders verliefen würde. Und auch nicht, selbst wenn sie sagen würden, nein. Hey, wenn Gott mir sagt, geh da durch, dann würde ich wieder zu Kadesh gehen und würde sagen, Gott, du hast gesagt, ich soll da durchgehen, aber es funktioniert nicht, was soll ich tun? Mose hat das nicht gemacht, er hat gesagt, ich entscheide jetzt selber. Ich gehe jetzt nicht durch zu ihr, sondern anderswo. Hey, deswegen möchte ich uns heute sagen, geh auf Gottes Wegen. Mein erster Punkt war, stell dich deiner Geschichte und nun geh auf Gottes Wegen. Gottes Wege sind nicht automatisch die kürzesten, sie sind nicht immer die leichtesten, aber es sind immer die besten Wege. Ich glaube, wenn Gott sagt, geh diesen Weg, dann geht es ihm nicht immer darum, wo du ankommst, sondern wer du dabei wirst. Unser Fokus liegt doch oft danach, wenn wir Wege gehen, ich will ankommen, ich will, dass es klappt, ich hoffe, der Schnee fällt nicht zu viel und ich komme hier an, ich will, dass es leicht ist, ich hoffe, es ist reibungslos, aber Gottes Fokus liegt vor allem auf das Herz. Er will, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Er will, dass du lernst, ihm Menschen zu vergeben. Er will, dass du reifer wirst. Darum können Gottes Wege herausfordernd sein, weil sie Charakter formen. Gottes Wege sind charakterformend. Aber was heißt es für mich, auf Gottes Wegen zu gehen? Vielleicht kennst du das, wenn du lange Zeit mit einer Person unterwegs bist, Gemeinschaft hast. Vielleicht hast du es schon gemerkt, dass du dann automatisch ein bisschen redest wie diese andere Person. Kennst du das? Oder automatisch mal anfängst, dann gleichen Anziehsachen zu kaufen? Das liegt daran, weil man sehr viel miteinander unterwegs ist. Hey, ich glaube, Gottes Wege sind nicht unbedingt Lebensentscheidungen, sondern vielmehr Leitplanken und Prinzipien Gottes für dein Leben. Es sind Prinzipien, die dir helfen, das beste Leben zu gestalten, das du hier führen kannst. Also auf diesen Wegen Gottes zu gehen, heißt es, mit Gott Zeit zu verbringen. Hey, ganz klassisch Bibel lesen und beten, klar. Aber ihr auch eine großartige Church und ich weiß, ihr seid hier keine Sonntagskirche, ihr seid eine Alltagskirche. Ihr habt Live-Groups, ihr trifft euch miteinander. Aus welchem Grund? Weil ihr euch natürlich alle gerne sehen wollt, Gemeinschaft haben wollt, aber euch gegenseitig ermutigen wollt, damit jeder Einzelne das beste Leben mit Jesus Christus gestalten kann, oder? Oder liege ich falsch? Yes, oder? Was ich auch gerne mitgeben möchte, in Sprüche 3, Vers 5, da steht ein ganz cooler praktischer Tipp. Okay, da steht, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, dann wird er dich recht leiten. Will ich auf Gottes Wegen gehen, bedeutet das, in all meinen Wegen über ihn nachzudenken, über die Bibel darüber nachzudenken. Es heißt nicht, jeden Tag Bibel zu lesen, es heißt, jeden Tag über Gottes Wort, über Jesus Christus nachzudenken. Und wenn das passiert, dann stärkt automatisch mein Vertrauen. Und mein Vertrauen wird größer als das, was manchmal mein Verstand sagt. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen, zieht das immer Konsequenzen mit sich. Hey, wir sehen das beim Volk Israel, oder? Sie gingen in die Wüste zurück zu einem langen, mühsamen Umweg, erlebten Durst, Angst, Frust und Murren. Nicht, weil Gott sie bestrafte, sondern weil ich glaube, der eigene Weg ist immer schwerer als Gottes Wege. Du verlierst deinen Frieden, weil dein Herz ständig im Kampf ist. Du verlierst Klarheit, weil du deine Richtung selbst festlegen musst. Du verlierst Kraft, weil du nicht mehr aus eigener Stärke lebst. Du verlierst Freude, weil dein Blick auf Probleme gerichtet ist und nicht auf Lösungen. Und genau das war mit Israel. Was taten sie? Die ganze Gemeinschaft der Israeliten verließen Kadesh und zog an der Grenze Edoms entlang am Berg Hor. Sie gingen drumherum. Und dann lesen wir weiter. Als die Israeliten vom Berg Hor aus weiterzogen, wandten sie sich zunächst wieder nach Süden in Richtung Schilfmeer und das Land der Edomiter zu umgehen. Unterwegs verlor das Volk die Geduld. Sie erhoben schwere Vorwürfe gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten geholt? Damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt es kein Brot und kein Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Ja, die Band kann schon langsam nach vorne kommen, mich unterstützen. Hier sehen wir noch einmal, was passiert, wenn Menschen ihren eigenen Weg gehen. Sie sind müde, hungrig und frustriert und am Ende verlieren sie die Geduld mit Gott. Sie klagen und murren und sie rebellieren und dann kommen diese Schlangen. Das ist die bittere Konsequenz ihrer Entscheidung, umzugehen, das zu machen, was ich möchte, nicht Gottes Wege zu gehen. Hunger, Unzufrieden und Angst. Aber was passiert weiter? Okay, jetzt ist entscheidend. Ich möchte euch nochmal einladen, dabei zu sein. Die Leute liefen zu Mose und sagten, wir haben Schuld auf uns geladen, als wir dem Herrn die Vorwürfe gemacht haben. Bitte den Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange aus Bronze an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der gebissen wird, soll sie ansehen, dann bleibt er am Leben. Mose fertigte eine bronzene Schlange an und befestigte sie oben an der Stange. Von nun an blieb jeder, der gebissen wurde, am Leben, wenn er auf diese Schlange schaute. Hey, mein letzter Punkt, den ich dir mitgeben möchte, okay? Also, stell dich deiner Geschichte. Gehe auf Gottes Wegen. Und Gott ist auch auf Umwegen bei dir. Mein letzter Punkt, Gott ist auch auf Umwegen bei dir. Hey, das ist so stark, wisst ihr? Gott hat diese Schlangen nicht weggenommen. Die Schlangen blieben. Er hätte sie verschwinden lassen können, oder? Er hätte den Schmerz beenden können. Aber das tut er nicht. Stattdessen schenkt er ihnen eine Lösung mitten im Problem. Er beseitigt nicht die Konsequenzen, sondern er schenkt Gnade inmitten der Konsequenzen. Er nimmt nicht die Schlangen weg, sondern er gibt Heilung darin. Er sagt nicht, ich mache alles rückgängig. Er sagt, ich zeige dir, wie du leben kannst, mitten in dem, was du selbst verursacht hast. Das ist das Herz Gottes. Selbst wenn du auf Umwegen bist, selbst wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, selbst wenn du dich verirrt hast, bleibt Gott bei dir. Er verlässt dich nicht. Er rechnet nicht ab. Er rettet. Gott lässt Mose eine bronzene Schlange aufbauen. Und jeder, der darauf schaut, der stirbt nicht, wenn er von einer giftigen Schlange gebissen wird. Sie sahen hin und glaubten, wenn ich darauf schaue, was Gott erhöht hat, dann lebe ich. Dieses Bild greift Johannes, ein Jünger von Jesus, der eine Zeit lang mit Jesus unterwegs war, auf. In Johannes 3, Verse 14 bis 16, da ist unter anderem ein Vers darunter. Eines der bekanntesten Bibelversen aus der Bibel. Ich lese vor in Vers 14. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass jeder, der an ihm glaubt, ewiges Leben habe und nicht verloren gehe. Jesus sagt, ich selbst bin diese erhöhte Schlange. Ich bin der, auf den du schauen darfst. Ich bin der, der Heilung bringt. Und das ist so tief. Gott schickt nicht nur Hilfe, er selbst wird zur Hilfe. Er schickt nicht nur Rettung, er selbst wird zur Rettung. Er nimmt nicht nur die Strafe, er selbst trägt sie. Vielleicht kennst du diesen Spruch, schau aufs Kreuz. Und es ist immer so romantisch gesagt, oder? Eigentlich ist es überhaupt nicht romantisch. Eigentlich heißt das, schau auf die Sünde selbst, denn dieser Gott hat die Sünde auf sich genommen. Hey, wenn du und ich sich für ein Leben mit Jesus entscheiden, bedeutet es nicht, dass uns keine Schlangen mehr beißen. Es bedeutet nicht, dass wir keine Versuchungen mehr im Leben haben. Es bedeutet nicht, dass wir in unserem Leben nicht mehr scheitern. Aber wenn ich im Glauben auf Jesus schaue, werde ich nicht sterben. Denn diese Schlange beißt mich, aber ich bleibe am Leben. Ich weiß, selbst wenn ich gebissen werde, ich werde in Ewigkeit mit Jesus leben. Das ist die frohe Botschaft. Hey, ich möchte dir sagen, vielleicht bist du heute hier und du sagst, Martin, meine Gottesbeziehung läuft gerade nicht so. Ich bin gerade auf den größten Umwegen meines Lebens. Ich habe das Gefühl, dass meine ganzen Füße von Schlangen gebissen werden. Ich möchte dich heute ermutigen, stell dich deiner Geschichte, geh auf Gottes Wegen, geh zurück auf diesen Wegen und sei gewiss, auf Umwegen ist Gott bei dir. Und wenn du im Glauben auf Jesus schaust, bleibst du am Leben. Hey, wenn du hier bist, mach doch gerne deine Augen zu. Und wenn du es nicht kannst, schau gerne auf den Boden. Hey, vielleicht bist du heute hier und du bist das erste Mal in dieser Kirche oder die ersten Male. Und du hast noch nie gesagt in deinem ganzen Leben, Jesus, ab heute will ich sagen, mit dir will ich mein Leben gestalten. Du sollst die wichtigste Person sein in meinem Leben. Du sollst mein Herr und mein Erlöser sein. Wenn du heute hier bist und du hast es noch nie in deinem Leben vorher gemacht, so bete ich dir jetzt die Möglichkeit. Heb deinen Arm und ich werde von hier aus für dich beten. Meine zweite Frage ist, vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey Martin, ich bin auf Umwegen gegangen oder gehe gerade auf Umwegen. Ich habe das Gefühl, Gott ist Kilometer weit entfernt von mir. Und ich merke, in meinem Herzen, es zieht etwas, dass ich wieder zurückkomme auf Gottes Wegen. Ich will wieder auf Gottes Wegen sein. Ich will mich meiner Vergangenheit stellen, meiner Geschichte stellen. Vielleicht bist du heute hier und du hast Dinge, wo du weißt, okay, da muss ich jetzt rangehen, damit ich frei leben kann. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, ich brauche aber diesen Mut, so heb deinen Arm, ich werde von hier aus für dich beten. Dankeschön. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Alle haben ihre Augen zu. Schauen auf den Boden. Ist noch jemand? Ich gebe dir nochmal die Möglichkeit. Ist jemand hier, wo du sagst, hey, es gibt Dinge, die ich aufarbeiten muss? Oder es gibt Dinge, ich möchte wieder zurück zu Gottes Wegen gehen. Gibt es noch jemand hier? Jesus, du hast die Hände gesehen und ich bitte dich so sehr von tiefstem Herzen, dass du sie segnest, ihm Mut schenkst und Kraft schenkst. Ich bitte dich darum, dass du sie genau da auffängst, wo sie gerade sind in ihrer Lebenssituation. Und ich danke dir, Vater, dass sie sich heute entschieden haben, hey, ich möchte auf Gottes Wegen gehen und ich stelle mich heute meiner Geschichte. Es erfordert Kraft und Mut. Aber ich weiß, wenn man das tut, das wirst du segnen, denn es sind deine Wege. Wir alle sagen Amen.